Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Mupp Mupp. Das umgedrehte Bum-Bum-Zigaretteneis mit Drachenzunge. Mmh, lecker.
Frank, wie kann man so viel essen? Ja, seit fünf Minuten wollen wir die Aufnahme anfangen. Und jedes Mal, wenn du auf Record schaffst, hast du ein komplett neues Brötchen angefangen, ausgepackt und gegessen.
Ja, ist ja früh am Morgen. Da braucht man doch, da brauche ich ja was.
Ja, wie viel denn?
Also zwei, drei Brötchen isst man doch schon am Morgen, oder
was?
Nicht?
Was? Nein. Man isst eine kleine Zimtschnecke, das war's.
Ja, wenn überhaupt.
Jetzt habe ich hier so ein Omelettbrötchen mir geholt noch. Mit so einer Soße drauf. So lecker.
Aber nochmal, Frank, du hast selber die Regel aufgestellt, dass im Podcast nicht gegessen wird. Und wir sind seit 10 Minuten ready. Und nur weil Basti nicht ganz kurz eine kleine private Anekdote erzählt haben, sieht man mal, wie du kurz aus dem Bildschirm verschwindest. Und sofort hast du ein neues Brötchen im Gesicht kleben, wenn du hier auftauchst.
It's magic. Wir haben noch nicht recorded, deswegen geht das. Deswegen kann man das machen.
So. Ja, aber es ist, wir können es ja verraten. Ich meine, verstehe, dass Frank morgens hatte halt besonders viel Hunger. Das ist okay. Wir recorden wieder sehr, sehr früh, weil ich unterwegs bin in anderen Umständen. Ich bin verreist in München. Wie genau? Ja, genau. Ich bin schwanger mit Franks Brötchen. Ich bin in München und wir recorden hier Duell um die Welt. Deshalb bin ich wieder schon im Hotel live. Ich lebe wieder aus meinem kleinen Koffer und es ist sehr früh, damit wir heute hier alle rechtzeitig alles schaffen. Und ich wollte euch auch eine Frühmorgensfrage stellen.
Aber ich will auch was im Koffer. Warte mal, ich muss zum Koffer was.
Frag erst
was
im Koffer, dann stelle ich eine Frühmorgensfrage.
Ich will gerne mal wissen, was seid ihr für, packt ihr eure Sachen richtig aus dem Koffer und macht das so in den Schrank rein? Oder lebst du immer aus dem Koffer?
Das nimmt ja das Hotel meistens für einen ab. Wir leben jetzt ja doch nicht so luxuriös, wie man annehmen möchte. Und das Hotel hat gar keinen Schrank, in dem man irgendwelche Sachen packen könnte. Aber ich mache es trotzdem. Ich bin nicht so der Fan, der so im Koffer rumwühlt. Ich lege dann meine Sachen schön, fein, säuberlich sortiert neben den Koffer. Sodass ich schon genau sehe, aha, das ist eher eine Boxershort. Da liegt ein T-Shirt, da ein Longsleeve, da der dicke Wollpulli, falls mal kalt wird.
Okay, bei Basti.
Also stimmt, wir sind ja zwei Leute, deswegen wäre ich jetzt als nächstes dran, die Frage zu beantworten.
Aber okay. bei dir brauche ich die Antwort gar nicht, gib mir selber. Du lebst aus einer Tüte. Du hast eine Tüte dabei und hast da alles drin.
Ja, maximal. Es ist wirklich, das macht andere Leute auch teilweise nervös, wie ich packe für eine lange Reise. Also ich mache mir keine Gedanken bis 15 Minuten vor Abfahrt, wenn ich zum Beispiel. Ich gehe 3 Monate nach Südamerika. Dann würde ich erst am Abflugtag morgens um 8, so eine Viertelstunde bevor ich mit dem Taxi losfahre, würde ich mir erst überlegen, was packe ich überhaupt ein.
Ja, so spät, so knapp.
Also sonst würde das bei mir 24 Stunden dauern, wenn ich mich wirklich da so, da würde ich mich zu sehr reinfuchsen. So, dann würde ich im Internet gucken, wie packt man am besten, wo packt man die Sachen ein, welche Farben sind für Südamerika am besten. Deswegen muss ich manche Entscheidung so lange aufschieben, dass ich einfach sofort einfach nur den Schrank aufmachen, das reinschieb, sonst würde ich mich zu lange damit beschäftigen.
Ja. Das hat mich eh auch schon mal bei Duell um die Welt reisen, ist mir das mal aufgefallen, dass ich hatte immer einen Koffer mit 2 Paar Wanderschuhen, Regenjacke, Pullover, alles. Und Basti kam mit so einer kleinen Handtasche an. Da war nichts mehr als eine kleine Handtasche für 3 Wochen, gefühlt.
Ja, ich denke von Tag zu Tag. Es ist ja optimistisch, wenn du sagst, eine Reise, die geht jetzt 2 Wochen. Also, dass das Flugzeug nicht abstürzt, dass man nicht mal dem Bootunfall ums Leben kommt, das ist ja sehr optimistisch, dass man so denkt, dass man wirklich die ganzen 2 Wochen auch schafft. Es können ja 1000 Sachen sein. Es kann auch sein, dass man bei einer Familie zu Hause eingeladen wird und man wird neu eingekleidet. Ne? Also, ich gucke halt, welche Wahrscheinlichkeiten gibt es eigentlich noch? Weil du gehst ja anscheinend immer davon aus, man braucht immer alle seine Klamotten und muss die selber mitbringen.
Ja.
Bei mir
ist es,
man könnte angeschossen werden und ist mit einem Krankenhaus.
Ja,
man wird eingeladen bei Leuten, man gewinnt vielleicht in einem Gewinnspiel in Südamerika bei einer Tombola ein Outfit für 2 Wochen.
Ja, oder gerade im Süden sind ja auch viele Tropenstürme, dann wird einem vielleicht einfach mal eine Jacke zugeweht.
Ja, genau.
Dann hast du also die das da plötzlich so an. Ja, das verstehe ich. Aber ein interessanter Ansatz auf jeden Fall.
Ja, da gab es aber auch, da fällt mir einer, gab es auch einen, ich will jetzt den Namen nicht nennen, das ist ihm vielleicht unangenehm, einen Redakteur, den habe ich öfters erlebt, wie der am Flughafen ankommt und direkt sagt, Mist, ich habe keine Unterhose und kein T-Shirt bei. Und dann hat die Produktion,
dabei.
Ja, aber mehrere Male hat er das so gemacht und hat sich immer wieder von der Produktion neue Unterhosen und T-Shirts kaufen lassen.
Was? Weil
die können ihn ja auch nicht ohne Sachen rumrennen.
Rumrennen lassen. Aber natürlich, sonst lernt das doch nicht. Das weiß man doch. Du kannst doch dann da nicht sagen, ja, kein Problem, hier hast du einen Groschen, hol dir mal so einen 10er-Pack Unterbuchs.
Aber warte mal, das ist doch nicht die Aufgabe dieser Firma, der Produktion, Leuten, dann musst du dir halt selber eine neue Unterhose kaufen.
Da würde ich sagen, nein, ist uns scheißegal, dann webst du dir jetzt hier halt einen Unterbuchs aus 3 Grashalmen oder einem alten Kaffeebecher. Deal with it, die Leute. Naja, aber gut, da finde ich den Ansatz gut. Also ich bin trotzdem so ein Typ, der schon 24 Stunden, also ich packe die Nacht davor. Ich bin jetzt auch keiner, der schon eine ganze Woche alles sich hinsortiert, so wie Frank. Aber so wie du, Basti, ist mir auch zu risky. Ja,
nee, ich denke, ich guck, was vor Ort halt. Also wenn es nass ist, muss man halt warten, bis die Klamotten wieder trocken sind. Wenn es heiß ist, schwitzt man. Wenn es kalt ist, friert man.
Das stimmt.
Ich denke, man muss ja nicht immer was dagegen machen.
Das haben wir ja schon mal besprochen. Da bin ich auch so eben auf vorhin Style over Function. Man hat eh nur immer eine Klamotte an, in der man gut aussieht und die für alle Wetterlagen gerade so geht. Man erfriert nicht komplett und selbst wenn man in den Tropensturm gerät, ist man zumindest noch halbwegs vorzeugbar.
Na gut, ich habe es mir in letzter Zeit auch wieder abgewöhnt, cool aussehen zu wollen. Ich trage jetzt, wenn es heißt, wir sehen vielleicht von Weitem eine Wiese, ziehe ich sofort meine Wanderschuhe an und meine und so eine Hose, die keine Nässe durchlässt. Sofort.
Ja, also du verwandelst dich jetzt mehr zum Produktioner auf so einem Dreh und siehst dann aus wie so ein Multifunktionsrentner.
Ja, gerade Also gerade habe ich eine Phase, vielleicht legt sie es auch wieder, aber gerade habe ich aktuell eine Multifunktionsphase.
Ich weiß gar nicht, ob wir uns mit Frank noch blicken lassen können. Was ist, wenn wir zum nächsten Thomann zum Pflanzenbrecherei-Festival anreisen? Das Wetter sagt, es könnte ein Wölkchen übers Venue ziehen.
Habe ich eine krasse Regenjacke an mit mehreren Taschen auf jeden Fall.
Was ist so eine, so gibt's aber das B-Promi-Hose, hat die irgendwie... Ist die irgendwas durchlässig, undurchlässig?
Beim Drehen ist es ja dann, will ich ja dann nicht die guten, teuren Sachen anziehen. Weil da muss man sich öfters mal auf die Knie hocken, um was ranzuschrauben irgendwo. Und deswegen, dann mache ich ja nur kaputt. Dann trage ich halt so eine Sachen.
Es ist eine Turbohose. Du musst eine Turbohose tragen zum Dreh.
Eine Turbohose?
Ja.
Mit den Knien meinst du da? Eine Turbohose.
Eine Turbohose.
Ich habe Turbo.
Turbo auch nicht schlecht.
Ja, aber Turbo.
Turbo. Frank, du müsstest vielleicht doch könnten Sie dem kleinen Frank vielleicht doch noch eine kleine Turbohose einpacken.
Ja, damit er schneller arbeitet.
Obwohl, du hast ab und zu eine Hose an, Frank, da würde ich schon denken, das ist eine Turbohose.
Ja, also die, auf jeden Fall schneller.
Die sieht schnell aus, schnittig, du läufst schneller, du siehst auch schneller aus, wenn du läufst.
Das ist die schnelle Brille unter den Hosen sozusagen.
Ja, eine schnelle Hose.
Ja.
Könnten wir das erfinden? Weil die Brille, habe ich ja schon gesagt, es ist vorbei. Also für mich ist gefühlt dieser schnelle Brillentrend, diese 90er Sportbrillen.
Ist schon wieder durch?
Also für mich ist es schon längst durch. Also es müsste jetzt das nächste kommen. Wir könnten jetzt Vorreiter sein. Schlamm hat's, muss man sagen, nicht auf die große Bühne geschafft, leider. Es gab Kräfte im Hintergrund, die das verhindert haben.
Ja, das stimmt.
Stichwort Matrix.
Ja.
Aber so eine schnelle Hose, da könnten wir die ersten auf dem Markt sein.
Ja, aber ist es nicht, also für mich ist die leider immer doch negativ konnotiert, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mit der Schnellfickerhose.
Ach ja.
Ja, ne, also es war schon die schnelle Hose. Es kam auch mal wieder der Trend, ich weiß, so mit diesen ganzen New Kids Turbo und so, da kam das ja auch alles mal wieder auf, die sahen auch alle aus.
Eine Kollegin von mir trägt das letzte Woche diese Hose angehabt.
Nee.
Ja.
Aber wie würde so eine schnelle Hose aussehen? So ein
Blitze drauf, es ist Stoff, ich kann es schnell runterziehen, das ist,
ich weiß nicht. Welche Sachen sehen schnell aus? Blitze, so ein Wind?
Auch gefährlich in der Hose, wenn so Windsymbole drauf sind. Ja. Welt ist, glaube ich, nicht bereit für eine schnelle Hose.
Ja. Wir müssen was anderes Schnelles erfinden. Schnelle Schuhe, schnelle Socken.
Oder eine schnelle Frage. Thomas, ich die ganze Zeit frage mich die ganze Zeit, was ist deine Morgensfrage?
Da frage ich mich auch.
Also meine Morgensfrage.
Ja, Frank hat das so reingegrätscht.
Frank wieder reingegrätscht in seiner nonchalanten Art, damit er sich jetzt schnell noch 17 Brötchen reindrücken kann, während ich meine schnelle Frage.
Mich hat es interessiert mit den Koffern von euch.
Ja, Frank, komm jetzt mal wieder in den Bildschirm rein. Wir sehen doch, dass du vom Brötchen abbeißen willst.
Du hast quasi um den Bildschirm herum, also um die Kamera rum, hast du vier Brötchen im Quadrat platziert.
Ja,
das sieht immer so aus, als ob du kurz rausguckst. Nimmst du so einen ganz kleinen Bissen nur. Ja. Nur mit deinem Vorderzahn.
Wir haben eine schnelle Morgenfrage, war heute, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Und das ist ein Phänomen, das passiert mir so alle vier Wochen mal. Da sind die Augen so verquollen, dass man nicht richtig gucken kann.
Wirklich? Gar nicht gucken?
Ne, man kann so ganz schlecht gucken. Man sieht alles so verschwommen. Und es ist auch nicht so, dass es innerhalb von einmal Reiben sofort weg ist. Das ist so ein Zustand, der hält dann so eine halbe, dreiviertel Stunde an.
Was? Nee.
Habt ihr das?
Normal.
Nee, ist nicht normal?
Das ist
Shit.
Das ist normal. An einem normalen Aufwachtag,
an einem wo man normalen nicht vorher
unterwegs war.
Nicht unterwegs, ich habe ganz toll geschlafen und ich wache auf und alles ist verschwommen.
Eine halbe Stunde lang. Eine
halbe Stunde lang ungefähr.
Oh. Ui. Oha.
Und das habe ich aber wirklich. Was? Das ist, Gottes Willen, hört auf, mir Angst zu machen.
Nein, ich hatte das wirklich noch nie in meinem gesamten Leben. Noch nie.
Also ich würde panisch aus dem Hotelzimmer rennen, wenn ich eine halbe Stunde lang unscharf sehen würde.
Naja, so verschwommen halt, wenn man merkt, so die Augen sind noch nicht richtig scharf gestellt und die Flüssigkeit ist noch nicht da oder was weiß ich. Weil ich habe ja eigentlich extrem gute Augen. Ich habe ja Augen wie ein Luchs. Ich kann ja super weit gucken.
Ja, das ist sogar allgemein bekannt.
Aber du ja auch, Basti, oder? Du bist auch so ein...
Ich habe auch recht gute Augen. Aber ich werde nie so... Ich war in meinem Leben vielleicht maximal einmal für eine halbe Stunde blind.
Ja.
Wie heißt noch der Film? in dem es so eine Pizzeria gibt, wo die so Hasch verkaufen.
Lambok.
Lambok, aus den 90ern. Mit ja. Moritz Bleibtreu und ja. dem anderen. Da gibt es so eine Szene, da rauchen die irgendwie so Zero Gravity oder so. Das heißt, es ist irgendwie so eine ganz komische Sorte. Der eine von den beiden, der nicht Moritz Bleibtreu ist, ist bei irgendjemandem zu Hause und hat das vorher geraucht. Und auf einmal wird alles um ihn herum schwarz-weiß. Und ich dachte immer, als ich das früher schon geguckt habe, dachte ich, was für ein Quatsch ist das, ne? Diese ganze, immer diese Klischee-Kiffer-Kram. Dann kommt gleich noch einer rein mit so Rasterlocken und sowas. Und man sieht Drachen und all sowas. Und dann war es irgendwann, da war ich so, glaube ich, 19 oder so. Dann habe ich doch mal bei einem Kumpel von mir, bin ich mal so mitgegangen zu jemandem, den kannte ich nicht, der hatte wohl immer sehr starkes sogenanntes Hasch. Weiß nicht, ob wir das bieten müssen. Und dann habe ich da auch dran gezogen, so zweimal. Und dann ist wirklich der Raum schwarz-weiß geworden. Und dann, jetzt sag ich's, wie es ist. Ich bin dann blind geworden für eine halbe Stunde. Ich bin für eine halbe Stunde blind. Ich stand dann draußen. Nee, wirklich, ich bin rausgegangen. Ich dachte, ich muss jetzt raus. Und mein Kumpel hat schon gemerkt, mir geht's nicht gut. Und dann hat er auch ein Taxi gerufen, was wir uns eigentlich gar nicht leisten konnten. Ich konnte ja aber auch nicht wegrennen, weil ich ja blind war von dem Taxi. Dann hat er mich wirklich so, wie so einen alten Mann, hat er mich so zum Taxi gebracht. Ich war wirklich auf einmal blind. Dann setze ich mich hinten rein und dann sehe ich das so leicht verschwommen, so leicht wirklich schwarz-weiß, ja. wie in, weiß ich, Natural Born Killers. Und dann werde ich während der Fahrt dann einfach komplett blind. Ich sehe nichts.
Gar nichts, also nicht mal schemenhaft irgendwas.
Nicht mal schemenhaft, alles schwarz.
Was?
Das ist aber und dann sag ich zu meinem Kumpel, ey, weißt du was? Es läuft gerade nicht gut, ich bin blind geworden. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, Basti, vielleicht würde es helfen, wenn du deine Augen aufmachen würdest. Ich hab komplett Panik gehabt. Ich dachte, wie ist es jetzt? Wie muss ich jetzt leben? Brauche ich den Stock und all sowas ja. und so? Und dann war es wirklich, ich war panisch, hatte aber meine Augen zu.
Ach so, die sind einfach zugefallen von dem Zeug.
Ja, ich war einfach, schwarz-weiß war es vor und dann wollte ja. ich mich wahrscheinlich meine Augen justieren ja. und bin aber draußen habe ich mich wirklich so stützen lassen und hatte mit meiner Hand habe ich hinten auf den Kofferraum von dem Taxi gepackt, um mich selber so eine Führung zu haben, damit ich überhaupt ins Auto einsteigen kann. Bin glaube ich sogar falsch rum ins Auto eingestiegen, dass ich quasi nach hinten geguckt habe. Naja, deswegen. Das war die Zeit, in der ich mal für eine halbe Stunde blind war. Beim
ja. Ja, so krass ist es bei mir nicht. Wie gesagt, es ist nur so ein bisschen leicht verschwommen. Man merkt so richtig, die Augen brauchen noch, um sich scharf zu stellen. Als ob die kleinen Männchen da drin irgendwie selber noch pennen. Und ich weiß, das ist auch mir einmal passiert, da musste ich zum Sehtest für den Führerschein. Und da hatte ich genau so einen Morgen und wusste, scheiße, ich sehe gerade überhaupt nichts. Und musste da zu diesem Sehtest. Und konnte halt entsprechend auch überhaupt diese ganzen Buchstaben nicht lesen und so. Und dann dachte der Optiker schon so, hä, wollen Sie mich verarschen? Sie brauchen noch eine Brille. Ja. Also, nein, ich schwöre, ich habe Augen wie ein Luchs. Ich habe nur diese Momente, dass ich manchmal wirklich morgens halt alles verschwommen sehe. Und
dann durfte das ist perfekt fürs Autofahren.
Ja. Nee. Ja. Ja. Und da durfte ich aber eine Stunde später wiederkommen und habe dann natürlich geruled. Ne? Also ich habe sogar Buchstaben gelesen in der untersten kleinsten Reihe noch. Da war alles okay. Aber ich dachte, das ist so ein Ding, das haben alle mal ab und zu. Aber es ist scheinbar ja nicht so. Das gibt mir zu denken.
Also noch nie. Ich hatte es wirklich noch nie.
Aber wie ist es bei dir zum Beispiel gewesen, Frank? An welchem Tag hast du gemerkt, dass deine Augen krumm werden? Also, dass du eine Brille brauchst?
Na, ich hab dann gemerkt, dass eine Redakteurin, Janine, kam zu mir und hat zu mir gesagt, deine Bilder, die du gedreht hast, sind ja eigentlich ganz schön, leider sehr viel unscharf.
Ja.
Und da habe ich dann gemerkt, ist vielleicht Zeit für eine Brille.
Ich dachte, du trägst schon seit du Kind bist eine Brille.
Ja, ich hatte als Kind hatte ich eine Brille, da hatte ich ja auch so ein Pflaster
ja.
auf dem Auge, ja. um das andere Beinen Auge Augen. Zu trainieren.
Ja.
Ja. Und dann aber kam so eine gewisse, dann kam die Pubertät und da aus Eitelkeit, weil man ja immer der eine Brillenschlange war, habe ich die Brille abgelegt.
Weil ich habe dich ja auch noch ohne Brille kennengelernt.
Genau, ich habe den dann abgelegt und mich umgewöhnt, ohne Brille zu sehen. Aber
hast du keine Straßen mehr überquert. Du bist nur in deinem Karree geblieben
Mental für
5-6 Jahre.
Ja.
Nein, mit reiner Willenskraft hat er sich wieder Sehstärke rauf, ja. rauf gewünscht.
Das hat funktioniert. Das hat einige Jahre funktioniert.
Das ist ja wahrscheinlich eigentlich Quatsch. Du hast ja wahrscheinlich dann immer schlecht gesehen und hast es aber einfach nicht akzeptieren wollen.
Ich war damals beim Augenarzt, beim Test, und da haben die zu mir gesagt, das linke Auge hat 110% Sehkraft, das andere aber nur 20%.
So? Warte mal, 110%?
Oh. Ja, geht man das? Ja, na klar. Ja, man kann über 100% Sehkraft haben und hat das eine Auge das immer ausgeglichen.
Ach so.
Das gute Auge hat das andere Auge im Gehirn ausgeglichen.
Ja.
Ja, aber dadurch hatte ich auch mal Probleme beim Einparken, weil natürlich die 3D
Das ist es.
Ja,
das
erklärt sich ja alles. Ach, Sehfähigkeit eingeschränkt ist.
Also du hast 110 zu 20. Das ist
ja
ein klassischer Blutdruckwert eigentlich, ne? Nur bei dir mit den Augen.
Ja.
Und deshalb kannst du nicht 3D sehen, weil das eine Auge ja gar nicht mithilft. Du hast ein faules Auge, kann man so sagen.
Ich habe ein bisschen faules Auge und jetzt aber durch die Brille, die ich dann bekommen habe, ist wieder, sind beide halt bei 80 und das andere, also der andere muss nicht mehr so viel arbeiten und das andere muss auch jetzt endlich wieder ein bisschen arbeiten.
Und jetzt hast du auch wieder 3D-Vision. Ach, siehst du, das erklärt sich alles plötzlich.
Aber mit dem müssen wir mal gucken, weil wenn du halt eine halbe Stunde lang verschwommen siehst.
Aber nur eine halbe Stunde, dann ist er weg und es passiert einmal im Monat. Also es ist so.
Aber brauchst du für den Moment vielleicht doch eine Brille?
Nee, das bringt ja gar nichts.
Du bist für mich nämlich kein Brillentyp jetzt per se.
Das ist irgendwie, das würde mir nicht stehen, ne?
Ja, dir steht gar nichts, was auf dem Kopf oder am deinem Gesicht ist.
Das sollte jegliches, du bist, du hast ein accessoirefeindliches Gesicht.
Das ist wirklich so.
Würde man sagen, hat meine Großmutter immer gesagt, ja.
Also selbst die Kopfhörer, die du gerade trägst, das steht dir nicht.
Ja, nein. Ich sehe nicht aus wie der eine coole DJ von Linkin Park, ich sehe einfach aus wie ein Idiot.
Nasenring vielleicht, das würde dir
ja mehr so Piercings ginge, ja, ich könnte mir was durchs Auge durchstecken, wenn sie eh schon kaputt sind, könnte ich so Augenpiercings tragen, das ginge, aber alles andere ist wirklich bei mir Hopf und Malz verloren, ist richtig sad, aber weil mein Gesicht auch so symmetrisch ist, haben wir doch neulich festgestellt, als verschiedene Retriever unsere Gesichter gespiegelt haben,
wir sahen ja teilweise bei dir kein Unterschied, ne?
Wir sahen also teilweise gemeingefährlich aus, bei mir war wirklich wenig Unterschied zu erkennen, das war schon verblüffend,
ja.
Und ihr habt euch ja abwechselnd irgendwie in ein gruseliges Monster oder einen Pfannkuchenmann verwandelt, spektakuläre Erkenntnis.
Mein Gesicht ist zu schmal oder zu breit, wenn man das so angleicht.
Ja. Naja, anyway, ich habe aber weitere Fragen, weil, wie gesagt, ich hause ja in einem Hotel. Wir haben ja schon vor 3 Wochen, hatte ich mich doch schon mit euch besprochen, wie es ist, wenn man halt nicht richtig gesehen wird von seinen Mitmenschen, von der Mitproduktion und man hier alles so alleine machen muss. Und habt ihr gesagt, ich soll ja ein bisschen absteppen und auch mal für meine Rechte einstehen. Und allein, dass wir im Podcast darüber gesprochen haben, ne, hat was bewirkt tatsächlich. Oh. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Punkt 1, mir wurde ein richtig edles Auto zur Verfügung gestellt.
Siehst du mal.
Und mit sowas ähnlichem wie ein Fahrer. Also jetzt zum Fahrer hat es jetzt noch nicht gereicht, der mich so gegenfährt, aber das Auto hat so unfassbar krasse High-End-Assistenzen. Weil es wirklich das neueste Auto ist, gerade wirklich frisch aus der Fabrik gefallen. Man hat da wirklich alle computergestützten Assistenzsysteme. Es fährt also quasi von alleine. Es wurde mir auch so angepriesen, dass ich da nur so Sachen eintippen muss, dann kann ich mich zurücklehnen, Zeitung lesen, dann fährt mich das quasi zum Studio. Und tatsächlich funktioniert das teilweise ganz gut.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht jede Abkürzung durch so einen Vorgarten nehmen, aber an sich fährt das Ding quasi von alleine. Ich habe also wie so eine Art Fahrer. Das ist schon mal toll. Schritt 2, wir sind ja hier in einem recht bekannten Hotelkette, die jetzt nicht dafür berühmt, ne, dass die Zimmer riesig luxuriös sind. Und dann kam ich aber rein an meinem ersten Tag.
Aber lass mich raten, du hast da Kissen bekommen.
Wie?
Spezialkissen.
Nee,
nein.
Ich reise mit meinem eigenen Kissen immer noch. Sorry, okay. Spoiler. Ich reise mit meinem eigenen Kissen. Kissen gibt's hier nicht, nein. Aber das Verrückte war, ich kam tatsächlich, obwohl ich dachte, na gut, das sind halt diese Standardzimmer, die kennt man, kommt rein und stößt sich fast den Kopf und wenn man den Arm ausstreckt, berührt man die gegenüberliegende Wand. Und dann war das aber so, ich war in einem riesigen palastähnlichen Zimmer mit einem gigantischen Vorraum. Mit einem 6 Meter großen Kleiderschrank.
Hast du die Suite?
Ja, wirklich. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist im Rahmen dieser Hotelkette.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht bei dieser Hotelkette, ich kenne sie, dass es überhaupt eine Suite gibt.
Ja, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, wow, es scheint ja wirklich was gebracht haben, dass Frank und Basti mit mir zusammen im Podcast rumgeschimpft haben. Und dann jetzt kam es aber, es war aber kein negativer Aspekt, es war alles ganz lieb gedacht und dafür kann ja auch keiner was und auch nicht die Produktion. Irgendwie haben sich die Architekten dieses Raumes gedacht, ja, wir bauen das ja alles richtig schön groß und gemütlich, aber wir machen keine Griffe an die Fenster. Man kann also die Fenster in dem Raum nicht öffnen. Man konnte es nicht kippen, nicht klappen, nicht drehen, nix.
Also keine frische Luft mal rein.
Nee, und sowas hasse ich ja. Das ist ja unmöglich. Ich weiß gar nicht, das ist ja schon fast übergriffig, oder?
Ich glaube, das ist, damit man nicht rausspringt oder nichts rausschmeißt.
Ja, aber auf Kipp kann man.
Man muss ja auf Kipp ein Fenster stellen können, aber die Griffe waren ab. Also da hat der Architekt sich gedacht, ach komm, wir lassen die Griffe weg. Was ist denn das für ein Quatsch?
Ja, wenn du in Hongkong da irgendwo in so einem 600 Meter hohen Hotel bist, kannst du da oben auch nicht abends frische Luft reinlassen.
Aber das ist doch scheiße. Ich kann bei sowas gar nicht pennen. Ich brauche ein offenes Fenster.
Ja.
Du wirst schon jetzt schon einmal, hast du jetzt deine Präsidentensuite bekommen.
Und schon werde ich wunderlich.
Ja.
Ne, ich bin dann vor allen Dingen, ich muss euch sagen, wie es ist, ich bin dann tatsächlich drunter und habe dann gesagt, sagen Sie mal, meine Fenster gehen nicht auf. Was kann man da tun? Meinen ganzen Mut habe ich zusammengenommen, das angesprochen. Basti, ich habe all deine Stimmen in meinem Kopf gehört, habe gesagt, nein, das muss ich ansprechen. Dann haben gesagt, ja, das ist da so in dem Bereich. Die Fenster gehen alle nicht auf.
Ich so, hä? Das ist doch eine gute Begründung.
Ja, aber was ist das für eine Kacke?
Bereich.
Das ist doch shit. Da habe ich gesagt, na gut, dann würde ich gerne doch wieder ein anderes Zimmer nehmen. Haben sie noch eins mit aufmachbaren Fenstern? Haben gesagt, ja, aber das sind dann wieder unsere Standardzimmer. Und da bin ich jetzt, dann habe ich wieder alles eingepackt und bin mit meinem ganzen Gepäck in ein kleines Schuhkartonzimmer eingezogen, aber habe dafür jetzt wenigstens ein offenes Fenster.
Aber muss jedes, also es gibt doch so das Adlon zum Beispiel in Berlin, das muss ja so eine Präsidentensuite haben.
Ja.
Das heißt, falls ein Präsident spontan vorbeikommt,
genau.
Wo geht er hin? Nicht ins Junior-Suite, sondern Präsidenten-Suite, weil er Präsident ist.
Genau, es geht nicht anders.
Muss das auch, sag mal, so ein Zwei-Sterne-Hotel, wie zum Beispiel ein Ibis Budget oder irgendwie sowas haben, wo die Nacht eigentlich 41 Euro kostet?
Das weiß
Müssen
ich nicht.
Die auch eine Präsidenten-Suite haben? Vielleicht für Präsidenten
von kleineren Ländern?
Von kleineren Ländern.
Von Staaten,
wo das vielleicht dann so einfach nur normal ist, aber es gibt irgendwie so ein bisschen Gebäck und es gibt ein Bild von einem Präsidenten.
Ich glaube, das ist erst ab 5-Sterne-Hotel, dass sie das providen müssen. Also jedes 5-Sterne-Hotel, würde ich tippen, hat sowas. Alles drunter gehört nicht dazu.
Aber bei dir wäre es denn ja so eine Art Super-Producer-Suite.
Ja, wäre es eigentlich
noch. Findest du schon ein bisschen gemein, dass der Berufsstand des Präsidenten so eine eigene Kategorie in einem Hotel bekommt?
Na, stimmt.
Ja, stimmt. Warum gibt es nicht die Maurer-Suite? Zum Beispiel, wenn jemand Maurer ist.
Ja, oder Dippel-Ink-Suite, Diplom-Ingenieure.
Diplom-Ingenieure.
Ja. Das wäre angebracht. Ja, eigentlich ist Quatsch. Ja, na gut, aber es wäre in diesem Hotel nicht der Fall. Ich wollte nur sagen, ich bin jetzt also wieder back to normal. Ich wohne wieder im Schuhkarton, kann aber jede Nacht mein Fenster aufmachen. Hatte den Nachteil, dass sich eine Mücke in mich rein verirrt hat, in mein Zimmer.
Na endlich wieder.
Ja, aber hat mich nicht gestochen, hat mich nur angesummt, die dumme Sau. Und bin ich nachts aufgewacht und musste sie erschlagen. Habe einen gigantischen Blutfleck hinterlassen auf mir, auf der Wand und auf dem Kissen, mit dem ich sie erschlagen habe. Und jetzt kommt nämlich die nächste Frage. Dann habe ich dann am nächsten Tag dann mal, ich bin ja immer so, wenn ich eine Woche in einem Hotelzimmer bin, dann sage ich, komm, die armen Putzkräfte, die müssen hier nicht rein, die müssen nicht sauber machen. Ich komme schon klar. Aber da habe ich dann doch mal das Schild wieder reingenommen, dachte, ja, vielleicht wechseln sie das mal, die ganzen Gerätschaften, weil es ja alles voller Blut gewesen. Aber Pustekuchen, es ist scheinbar im Roomservice nur inbegriffen, dass einem das Kissen wieder ganz nett aufs Bett gestellt wird. Aber nicht gewechselt. Also stand mein Blut
auf dem Kissen.
Ja, ja, na, damit habe ich die Mücke erschlagen und dabei ist sie zerplatzt. Ja. Das ist alles voller Blut. Sieht aus wie in einer Mordszene hier. Das mache ich.
Aber bist du ganz sicher, dass bei so viel Blut, dass es auch eine Mücke war, Tom?
Ach so, kann eine Fledermaus gewesen sein, meinst du?
Eine Fledermaus oder ein Mitarbeiter, der dich wecken wollte.
Ja, ja, oder so ein tollwütiges Reh, was sich auf den Gang verirrt hat. Wir sind ja nah am Wald.
Ja, kann mir sein, wenn du so schlecht guckst, würde ich jetzt schon mal morgens aufpassen, dass in der ersten halben Stunde, dass ich dir nicht vor die Nase laufe, dass ich nicht denke, dass du denkst, dass ich eine Mücke bin und mich erschlägst.
Dann hau dich tot. Ja. Naja, aber das ist, das fand ich trotzdem so Kess. Man denkt ja wirklich, ich habe es ja schon recht offensiv so hingelegt, mein ganzes Blutspektakel. Dann denkt man, die räumen das ein und tauschen das aus. Aber nein, sie legen es feinsäuberlich zusammen und stellen mir blutbeschmiert wieder aufs Bett. Das ist doch eigentlich nicht der Sinn eines Roomservices, oder?
Ich glaube, du hättest das abziehen müssen dann. Du hättest das ich abziehen
selber,
müssen.
Ja, genau. Selber abziehen und einen Zettel schreiben. Obacht, viel Blut. Aber so ist nicht passiert. Mach sich keine Sorgen. Kommen Sie trotzdem rein. Naja. Egal, so kämpft man sich hier durch, aber ist ja trotzdem schön. Frank, hast du auch mitbekommen, wir waren ja Samstag, waren wir live, ne? Wir waren live, Duell um die Welt, live und
hab Basti. Hab ich gesehen, ja, ich hab's ja gesehen.
Und ja,
ich war vor Ort.
Und Basti war vor Ort, Basti war eingeladen als Stargast, weil Basti hat ja mit der eigentlichen Produktion nichts zu tun, aber dreht er immer mal wieder Beiträge mit dir zusammen auch, ne? Und
ja.
Frank, du warst ja nun schon tausendmal hier, weil du auch oft hier was zu tun hast, aber Basti war noch nie hier und da haben wir ihn quasi mal eingeladen, damit er sich mal im Studio angucken kann.
Und wie fandest du es, Basti?
Ich weiß gut, ich war schon mal ganz früher, war ich, das ist lange her.
War ja, aber
ich
da warst du noch klein.
War ich noch klein. Da habe ich manchmal so einen Weltmeisterauftritt oder sowas noch gemacht. Aber jetzt war ich wieder da und habe so eher so Nostalgiegefühle bekommen.
Ja.
Das ist richtig schön dann in der Bavaria. Weil wir jetzt bei Late Night Berlin, wenn man so Woche für Woche produziert, dann ist man immer so, komm, wie schaffen wir das? Man ist eigentlich immer einen Schritt zu langsam. Weil es passiert so viel in der Welt, wie kriegt man das jetzt da noch reingebaut in die Sendung? Und das ist richtig erarbeitet ja so auf ein großes Ziel hin. So, und es ist echt immer so eine gute Stimmung. Und ich so als Veteran, ich bin ja schon wirklich so ein alter Knacker.
Ja.
Weil es können ja die jungen Leute nachgekommen. Es war wirklich schön zu sehen, wie die jetzt so durch dieselben Sachen gehen, wo man früher selber durchgegangen ist. So diese Aufregung, wenn man da so ein Spiel betreuen muss und so. Ja. Das war irgendwie so eine tolle Stimmung.
Man hat auch richtig für unsere Stargäste, es war ja auch noch Jan Bob dabei und auch Carmen und Christoph, also ne, auch ganz viele aus der Postproduktion. Da hatten wir richtig so eine Lounge eingerichtet für unsere lieben Kollegen. Im Studio selber gab es eine richtige Lounge mit auch extra Drachenzungen für Basti gekauft und sowas, damit sie auch die Atmosphäre so ein bisschen aufsaugen können. Aber der feine Herr Basti und seine Kollegen sind nach einer halben Stunde, haben sie den Lounge Bereich verlassen und haben sich eine eigene Lounge gebastelt. Im Produktionsgebäude, in Etage 2. Nee,
wir wollten einfach da nicht weiter stören.
Ihr habt so laut gelacht, ne?
Wir haben zu laut gelacht. Ja, man ist ein bisschen ausgelassener manchmal. Und wir sind natürlich auch dann bei den Leuten, so Backstage. Ich bin nicht so einer, ich bin nicht so ein Sweet-Typ oder irgendwie sowas. Ich bin einfach so, ey, ich bin einfach bei den Leuten. So, da fühle ich mich wohler.
Wer hat denn dann schon ganz gut krachen lassen, auch dann in eurem Backstage-Bereich, nachdem dann die Show zu Ende war? Muss ja auch sagen, es ging ja bis 0.50 Uhr oder sowas, dank der zahlreichen Werbeunterbrechung. Übrigens auch immer eine interessante Frage. Leute fragen immer, vergehen die Werbung bei euch schneller im Studio? Natürlich nicht. Für uns ist es genauso extrem lang, ne? Also,
sehr lang.
Ja. Wir warten da genauso dann 10 Minuten und glotzen blöd durch die Gegend, wie alle anderen Leute auch. Und gerade wenn wir eben so eine Live-Show aufzeichnen mit, ich weiß nicht, wie viele Unterbrechungen sind, 17, zieht sich das ja alles ganz schön, ne? Das ist dann so ein bisschen, man merkt richtig, wie einem so die Energie aus dem Körper fließt. Da lobe ich mir dann doch so Voraufzeichnungen, wo man einfach die Werbung skippen kann, ne? Dann sagt man einfach nur, auf Wiedersehen, wir sind gleich wieder da. Dann wird durchapplaudiert und dann kommt man sofort zurück. Erst später im Fernsehen wird die Werbung eingefügt. Das ist besser, hier hast du einen anderen Flow, aber hier ist ja wirklich alle 20 Minuten hast du halt so eine 10 Minuten Pause.
Aber ich verstehe die Frage nicht ganz.
Ich glaube, die Leute dachten,
wie schneller gehen soll bei
ja, weil Studio. Ich dachte, die Zeit läuft schneller. Es ist ja in einem Raumschiff, was Lichtgeschwindigkeit ja. fliegt, ist es ja, vergeht die Zeit ja auch anders, als wenn du rückwärts mit einem Fahrrad quasi in so einem Elektrobeschleuniger fährst.
Exakt. Deshalb finde ich die Vermutung schon angebracht. Kann sein, dass im Studio andere zeitliche Gesetze gelten.
Achso, alles
das
klar,
ist, verstehe. Das kann ja durchaus möglich sein. Aber nein, ist leider nicht so. Also wir müssen halt genauso lange durchharren. Und irgendwann war es, glaube ich, 1 Uhr nachts oder sowas, als wir fertig waren. Basti und Co. waren dann schon richtig freudig erregt, ob der ja, sehr gut gelungen
sagen. Weil es ist gut drauf. Weil es ist grundsätzlich so, es gibt eine Regel, wenn du mitarbeitest in einer Produktion, du arbeitest mit, dann wird, bis die Sendung nicht komplett vorbei ist, wird auch jetzt nicht nebenbei mal schon so ein Bier getrunken.
Nee.
Auch in den Produktionsbüros und so, das ist so, ja. Das ist wirklich so eine Art, so eine, das ist der Respekt so gegenüber den anderen, die jetzt noch arbeiten müssen.
Genau.
Ich war ja nicht offiziell, kann man sagen, als Mitarbeiter da. Ich war ja als Gast da.
Genau.
Als
Gast, ja.
Deswegen habe ich da jetzt auch schon ein bisschen früher...
Die Gastregel besagt, man darf sich ab Sekunde 1 alles reinlöten, was man findet.
Genau, das haben wir aber auch gemacht. Ich bin auch fast noch, wir sind dann auch mit so einem Golfkart rumgefahren, da bin ich fast auch gestorben, muss ich jetzt sagen. Es ist gut, dass ich jetzt hier bin. Mich da hinten mit einem Arm nur festgehalten, sind wir über so einen Hügel rübergefahren und so. Da hat es mich fast komplett erwischt. Und ich musste, was wichtig war, jetzt auch bevor ich jetzt nach München gefahren bin, an den gesamten Abend, ich musste immer in der Nähe von Leuten sein, die Ausweispapiere haben. Weil es ist mir jetzt wieder vor kurzem wieder passiert, dass ich alles verloren habe, was ich habe.
Nein.
Schon wieder? Ich bin wieder auf Null.
Ach. Wie weit? Du warst doch schon ganz gut
vorhanden. Ich war relativ weit. Ich habe in dem Spiel, also das ist ja, da habe ich doch, war ich doch wieder recht weit. Ich bin wieder auf Null. Ich bin wieder komplett gelevelt.
Das gibt's doch nicht. Du hast das verloren.
Keine Krankenkarte, keine Kreditkarte, kein Personalausweis. kein Handy. Ja, das ist jetzt aktuell der Stand.
Das ist doch nicht möglich. Und das ist ja auch kurz bevor du nach München gekommen bist.
Das ist kurz vor München passiert.
Ja. Aber kannst du dich noch erinnern an den Vorgang? Oder
ich vermute, dass ich ausgeraubt worden bin.
Ja.
Ja. Aber in deinem Beisein? Oder?
Ja.
Aber ohne, dass du es gemerkt hast.
Genau. Nee, also ohne, dass ich mich daran erinnere. Ich bin aufgewacht und dann war alles weg. Ich habe jetzt so rumgedacht. Wie wahrscheinlich ist es, dass man das Handy verliert und das Portemonnaie?
Ja,
aber das passiert eigentlich nicht. Das passiert eigentlich nur, wenn man ausgeraubt wird.
Aber warte mal, du denkst jetzt, dass du zu Hause, du lagst bei dir im Bett und wurdest da ausgeraubt und es wurde nur dein Handy und dein Portemonnaie geklaut.
Nein, davor.
Davor, auf dem Weg nach Hause.
Ja. Und das hast du nicht gemerkt?
Nee, kann ja sein.
Wahrscheinlich nicht. Das ist nur eine von vielen Theorien, Frank. Ja. Das ist eine von ungefähr 12 Theorien.
Ja,
Frank aber die hört sich wahrscheinlich...
Frank spielt direkt den Polizeihauptkommissar.
Ja, weil man eigentlich, würde ich sagen, verliert man nie das Handy und das Portemonnaie gleichzeitig.
Ja, das sind zwei Gegenstände, die schließen sich eigentlich aus.
Ja, ja,
aber das heißt, du warst in einem Zustand, wo du wahrscheinlich sehr fröhlich warst. Leute haben das entdeckt. Und haben diesen Zustand quasi ausgenutzt. Dann haben gesagt, komm, da gehen wir mal mit dir ein paar Schritte mit. Und dabei haben sie sich um diese Sachen erleichtert.
Es könnte, das ist ja nur eine von vielen Theorien. Es könnte auch sein, dass ich es verschenkt habe. Es könnte auch sein, dass ich mitten in der Nacht eine Tombola auf dem Korpuser Tor veranstaltet habe, weil ich der Meinung war, dass ich mein Handy vielleicht an jemanden so verschenken muss oder vielleicht so eine Preisausschreibung machen muss. Vielleicht habe ich das Handy auch benutzt, quasi um Menschen zu retten. Vielleicht habe ich damit... jemand anders gerettet, der ausgeraubt wird. Habe ich jemand mit dem Handy beim Portemonnaie verprügelt.
Alles ist möglich. Aber halt kann es in dieser Nacht gewesen sein, weil unsere Kollegin Anne Spille, auch schon öfter mal erwähnt, auch beim Duell sehr aktiv mit am Drehen. Und sie hatte mir auch, sie war auch mit hier am Samstag, hat auch noch erzählt, sie hat dich neulich mal gesehen, Basti, am Ostbahnhof, wie du zwischen Autos lang geschlichen bist. Und einen kleinen Wodka-to-go schlürftest.
Ja, also jetzt diese ganzen Geschichten, die da denkt man wahrscheinlich, ah, Basti, da muss man sich vielleicht Sorgen machen, trifft er vielleicht ein bisschen ab. Aber Anne Spille hat mich so einfach in einer Situation entdeckt, die so ein bisschen Kontext braucht. Okay. Weil sie ist abends, glaube ich, so um 1 Uhr nachts oder so, ist sie am Ostbahnhof, was wirklich hier ist ein unseriöser Ort.
Ja, ja, der Ostbahnhof an sich, ja, aber in der Gegend sind sehr viele schöne Clubs, unter anderem Kater Blau, ne? Und der Holzmarkt.
Das ist da schon in der Gegend, aber direkt am Ostbahnhof. Ja. Also da fragen sich Leute gegenseitig nach Zigaretten und jeder, der da rumläuft, hat eine Wunde. Ja, es gibt niemanden, der hier eine Wunde hat, der da rumläuft. Ja. So, und Anne hat wohl ihr Auto da mal geparkt vor 2 Tagen, weil sie ist irgendwo angekommen und dann musste sie es da wieder abholen, weil da gibt es so ein kleines Parkhaus. Ja. Und wie gesagt, es ist schon so richtig runtergekommener Laden, dieser Ostbahnhof und auch dieser Parkplatz. Da hängen so viele Leute, da wird sich viel so geprügelt mit Heroinspritzen und so. Und dann schleicht sie da um die Ecke abends, ich glaube, sie ist wirklich gerade aus so einer Theater-Pia-Bausch-mäßigen Tanzperformance gekommen, guckt so um die Ecke und dann sieht sie mich und einen Freund an so einem Betonpfeiler mit so einer Wodka-Mate stehen, abends um 12:30. Und da hat sie mich gesehen und hat laut angefangen zu lachen. Also sie konnten wirklich 10 Minuten konnten uns nicht unterhalten, weil wir beide so gelacht haben, weil dass man uns in dieser Situation, weil bei mir war es nur ein kleiner Teil des Abends. Ja. Wir hatten uns was bei Rewe zu trinken geholt und wir wollten wirklich mit meinem Kumpel sind wir dann auf eine Vernissage gefahren. Mhm. Also schon was Feines, Kunstmäßiges.
Ja, sicherlich.
Und dann ist sie auch mitgekommen.
Ach so.
Die ist mitgekommen, aber wie das so ist, da konnte sie mal direkt live sehen, weil Ostbahnhof ist einer der verrückten Magneten in Berlin.
Ja.
Also wer jetzt vielleicht zu Hause jetzt zuhört und verrückt ist, geht an den Ostbahnhof, da habt ihr Spaß, da sind gleich Leute, die die gleichen Sachen verfolgen, die Tauben mit Dosen beschmeißen, die vielleicht auch mal eine Taube lebend essen.
Ja,
das sind so Leute, die man da
trifft. Das kann man ruhig erleben, ja. Oder wenn man sagt, in seinem Leben ist so langweilig, ich habe noch nie was Verrücktes erlebt, ne? Vielleicht hören sich auch 70-Jährige zu, die sind jetzt kurz vor, weiß nicht, haben ihr ganzes Leben da auf einem schönen Dorf verbracht, in Bayern. Wenn ihr einfach nochmal komplett Lokoism haben wollt, dann fahrt da hin.
Ja, und dann stand ich da, hat der Anne sich natürlich auch noch ein kleines Getränk genommen, weil wir haben noch auf einen Kumpel von meinem Kumpel gewartet, dass wir dann zusammen von da aus mit dem Taxi losfahren können.
Ah ja.
Und was kommt natürlich? Eine verrückte Frau. Die hat mich gesehen vom Weiten, dachte, hui, warte mal, ist das nicht Basti? Ist das nicht der, wo wir Verrückten uns alle mal drauf geeinigt haben, dass wir den voll labern, wenn wir ihn sehen? Und komm, schnurstracks. Und die war so verrückt, weil die hat so schnell gesprochen und die hat in alle 2 Sätze komplett das Thema gewechselt. Also man konnte überhaupt nicht folgen. Ja. So, die hat erstmal nach meinem Namen gefragt, ja, ich bin Basti. Also ja, Basti, ja, ich bin auf dem Weg nach Greifswald. Meine Schwester ist jahrelang heroinabhängig geworden und was da drüben im Kongo passiert, da finde ich auch überhaupt gar nicht gut. Und was ich dir verspreche, Basti, nächste Woche hau ich dir diese beiden Bleche zusammen und bring dir das zu Hause vorbei. Und halt, wusste du gar nicht, was soll ich auf diesen Satz? Kongo, Heroin und Blech. Und
Bleche.
Upcycling? Und so ging das 10 Minuten weiter. Sie hat immer weiter und links und rechts konnte gar nicht mehr folgen. Und eigentlich wollte sie aber nur einen Schluck Wodka haben.
Was? Wollte ich aber schon fragen, habe ich sie auch noch mitgenommen?
Ja, sie ist auch mitgekommen.
Natürlich.
So. Das ist immer.
Weil hier muss man sagen, in München, Frank, da war es dann so, ne? Nachdem es dann 1 war und wie gesagt, Basti und Co. waren schon ordentlich angeheitert, sind wir noch ins Hotel. Dann war es, glaube ich, um 2:30 fast. Ja. Ne? Und dann wollten wir auch noch los. Wir waren noch so euphorisiert von der Show, dachten, ja, war irgendwie eine coole Live-Show. Hat alles geklappt, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir müssen den Abend noch begießen und dann finden wir was um 2.30 Uhr in München. Ne? Dann gingen schon die großen Diskussionen in der Hotellobby los. Und Basti war dann aber, und da war ich ganz verblüfft, ganz eisern, meinte, nee, wenn ich jetzt mitkommen würde, würde ich wieder anfangen zu rauchen.
Ja.
Also ist Basti im Hotel geblieben und hat uns alleine losgeschickt. Und da sind wir wirklich noch rumgeirrt, war es mittlerweile um 3. Es hatte wirklich nichts mehr auf. Ne? Jede Bar, jedes Lokal hat gesagt, nee, verfatzt euch. Obwohl wir, glaube ich, wir waren 14 Leute oder sowas. Ne?
Und Samstag, aber München macht halt bekanntermaßen eigentlich um 11 zu.
Naja, das ist dann scheinbar doch so.
Da muss man zu Hause bleiben.
Wir waren aber noch so richtig erlebnishungrig, haben wir wirklich an jede Tür geklopft, egal wie gefährlich auch der Laden aussah. Wir sind jetzt hier nicht direkt in der City und haben wirklich so an jede Bude geklopft und dann hat uns tatsächlich, aber das war das Verrückteste, bei einem Laden kamen dann so 2 Leute raus und haben uns dann so reingewunken.
Aber war das in die private Wohnung, oder?
Nee, das war schon irgendwie so ein Laden, aber eher so in Richtung so Spielothek, sag ich mal. Ne? Also eigentlich, wo man sonst nicht reingeht. Aber jetzt waren wir so erlebnishungrig, haben uns da so reinwinken lassen. Die haben sich auch gesehen, ey, 14 Leute, dann machen wir noch einen richtigen Reibach. Mhm. Und dann haben die uns da wirklich, aber dann ging es rein, da war dann so ein ganz kleiner Raum. Wir dachten, ach du Scheiße, ey, was passiert jetzt hier? Ne?
Ja.
Der war so klein, es war ganz offensichtlich keine Bar oder sowas. Ne? Und dann haben sie uns aber doch durch so eine Geheimtür, durch einen Keller. Und dann kamen wir hinten wieder an der anderen Seite hoch durch noch eine Tür und dann war da wie so ein kleiner illegaler Party-Hinterraum. Also es war jetzt kein...
Aber war da eine Party in dem Moment? Oder?
Ja, nee. Aber so eher mit so Eingeweihten. Aber also auch keine richtige Party. Es waren eher so die Brüder, und die Verwandte und dann noch ne, der Schwibonkel. Und das war wirklich hochgradig unseriös. Weil es war wirklich wie so eine illegale Hinterkneipe, als ob die gar nicht mehr aufhaben hätte dürfen. Ne? Und die haben uns dann aber ganz nett 3 oder 4 Stunden lang dann noch mit Alkohol und allem versorgt, bis wir dann zum Bezahlvorgang kamen. Und da musste dann tatsächlich unser Produktionsleiter Nico mit einer Niere bezahlen. Wir wollten weder Euro noch Goldstücke, die wir dabei hatten. Nein, ein Organ bleibt hier. Vielen Dank für den schönen Abend. Das war wirklich, da waren wir auch richtig naiv. Das hätte auch ganz anders aussehen können. Aber so sind wir alle wieder rausgekommen und waren dann, glaube ich, um 6.30 Uhr oder sowas im Hotel völlig zerschossen. Ja,
um 8 Uhr mussten wir aufstehen.
Ja, um 8 Uhr.
Zug. Also jetzt sind alle Zugleute.
Ja.
Das hat auch wieder die Hälfte nicht geschafft.
Das glaube ich. Naja, aber jedenfalls würde ich sagen, Basti, Eisern, Respekt.
Ja, immer noch rauchfrei übrigens.
Rauchfrei.
Sehr schön, freut mich.
Ja. Mhm. Ja gut, und ich war am nächsten Tag, war ich komplett zerlegt. Also der ganze Sonntag, da ging echt gar nichts mehr, wo ich eigentlich noch was hätte arbeiten müssen. Und dann ist auch das verrückt, dieses Hotel, das liegt an so einer krassen Straße. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt aufgefallen ist, Basti.
Aber vor dem Hotel ist
eine achtspurige Straße.
Ach echt?
Und ich wollte am Samstag, mir Chips holen. Ich dachte, ich mache so einen schönen, gemütlichen Glotztag. Hole meine Lieblingschips, Cheese and Onion von Lorenz. Haben wir ja schon festgestellt, die besten Chips ever.
Und auch die ersten, die entwickelt wurden.
Genau.
Ja, genau. Eine Höhle von Lascaux.
Ja. Ja. Und jetzt ist auf der einen Seite, wo das Hotel ist, ist eine Tankstelle, weil es ja auch ein Problem in München, es gibt ja keine Spätis, man muss also zur Tankstelle. Auf der einen Seite ist eine Tankstelle. Die hatten aber das schlechteste Chips-Angebot, was ich jemals gesehen habe. Die hatten wirklich nur Pringles ohne alles. Ne? Das war die einzige Chipsorte. Das ist doch eine Frechheit, oder?
Das ist eine Tankstelle, da haben die haben noch, müssen noch mehr haben. Die haben doch
aber es ist München, es ist es wirklich ist München. Ein Ort, da gibt es keine Auswahl, da macht alles um 12 zu. Ja. Das ist nicht fürs Leben, es ist fürs Angucken.
Ja, das ist fürs Angucken, genau. So, und jetzt pass auf, da war auf der anderen Straßenseite aber eine Aral-Tankstelle. Jetzt ist aber diese achtspurige Straße, ich weiß nicht, was das ist, ob das eine Zubringerstraße ist. Ich dachte, na gut, da werde ich ja schon irgendwie rüberkommen. Und es war nicht möglich, über diese Straße zu kommen. Das muss ich mir vorstellen. Ich war wie in diesem Chicken Game. Kennt ihr das noch? Wo man so einen Huhn über die Straße bringen muss, was so diese Autos ausweicht?
Ja.
Das werde ich doch wohl irgendwie noch hinkriegen.
Und Animal war, Crossing, ja.
Ja, ich schwöre, es war nicht möglich. Ich konnte nicht über die Straße gehen. Ich stand 10 Minuten und man kam da nicht rüber. Und dann bin ich unverrichteter Dinge wieder in die scheiß andere Tankstelle, habe mir diese traurigen Pringles geholt. Und dann war es das.
Aber du musst doch irgendwie da rüberkommen. Also da muss eine Ampel, Ampel sein.
Es wäre wirklich eine Chance. Ja, die Ampel ist aber wirklich 2 Kilometer entfernt. So weit wollte ich nicht laufen.
Ja, aber du musst ja auch wieder 2 Kilometer. Ja, ja.
Ja, genau. Du musst ja auch wieder Zeit draufbringen. Ich war wirklich im Zustand. Ich sah noch genauso aus, wie ich aus der Kneipe gestolpert bin. Ne? Also ich wollte jetzt auch nicht so ultra vielen Menschen begegnen. Aber das habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, dass ich über eine Straße nicht rüberkomme. Man kann selbst in Berlin kommt man über die Autobahn rüber, wenn man es geschickt anstellt. Es war hier nicht möglich.
Aber bist du immer so schon angelaufen und musstest wieder zurück?
Wieder zurück, richtig peinlich. Auch die Autofahrer mussten auch denken, was ist das für ein Verrückter so, ne? Wenn mich Leute aus dem Hotel beobachtet hätten, die wären sie auch gefragt, was ist das für ein wirrer Mann? Also, ne? Ach, richtig?
Stell dir das vor, wie Borat. Wie Borat darüber.
Aber am nächsten Tag haben sie mir erklärt, du Trottel, 10 Meter weiter rechts gibt es eine Unterführung, wo man drunter durch kann scheinbar. Die habe ich auch wirklich nicht entdeckt.
Ah.
Naja, so lernt man dazu.
Stichwort Simulation.
Stichwort,
ja. Wie läuft das jetzt? Nee, also es ist nicht viel passiert seit meiner
Theorie. Bahnbrechenden Entdeckung.
Es hat, genau, eine bahnbrechende Entdeckung. Es gibt nur noch ein weiteres Zeichen.
Ja.
Gab es nur ein ganz kleines Zeichen. Und zwar waren wir ganz zufällig in einem Hotel, was auch, glaube ich, so als CI, Corporate versus Identity, eine gewisse Farbe hat, so ein komisches Türkisblau.
Ja.
Und es ist auch so, dass man bei Matrix muss man ja die blaue oder die rote Pille nehmen. Also kann Neo sich entscheiden, will er weiter in der Matrix leben oder will er raus und sie bekämpfen. Ja. Was finde ich in meiner Hosentasche? Wirklich kein Scherz. Am nächsten Tag einen blauen Bonbon des Hotels.
Nein.
Die blaue Pille.
Ein weiterer Beweis.
Ein weiterer Beweis.
Basti ist der Auserwählte. Ja. Die Zeichen verdichten sich. Viele Leute bestätigen sogar deine Aussagen. Mhm. Also sie konnten es jetzt noch nicht so genial beweisen. Es gab auch einige eher verrücktere Sachen, sag ich mal, die man auch zugeschickt bekam. So. Aber ja, es kam auf, hat auf großen Anklang hat es gestoßen, Basti. Also ich bin nach wie vor dafür, dass der Nobelpreis sollte an dich gehen. Also da gibt es keine zwei Meinungen, finde ich.
Apropos Anklang. Ich probiere jetzt so eine gute Überleitung.
Ja, probier eine Überleitung.
Wie geht das?
Ich wollte eigentlich auch eine machen, aber mach du erst echt? Mal.
Apropos, nee, warte mal. Scheiße, mein Kopf ist kaputt. Mach du erst mal Thomas, dann mach ich weiter.
Ich wollte darauf hinaus, dass er noch eine zweite bahnbrechende Theorie letzte Woche gepostet wurde, die ähnlich viel Anklang fand, nämlich der Tipp für alle allgemein.
Ja.
Das war ja vom Thorsten, der gesagt hat, man muss verschiedene Sektoren aus verschiedenen Gemüsen schneiden und die dann wieder so zusammenbappen, dann wachsen die im Kühlschrank wieder zusammen. Das hat auch hohe Wellen geschlagen. Unter anderem hat sogar der Trommler von Matzen, der Sascha Matzen, hat das auch gehört und ausprobiert mit einem Zucchini, war aber eher enttäuscht. Er hat sogar zwei Tage seine Zucchini im Kühlschrank beobachtet und sie ist nicht wieder zusammengewachsen. Jetzt frage ich mich, ob der Sascha Matzen das falsch angewendet hat, ob sein Kühlschrank vielleicht falsch eingestellt ist oder ob der Thorsten uns einen Bären aufgebunden hat.
Da kann der Thorsten sich jetzt nochmal dazu melden.
Naja, der Thorsten hat sich ja gemeldet. Thorsten hat sich ja gemeldet, das ist das Allerverrückteste. Er meinte, Leute, freut mich ja, dass das so viel Anklang gefunden hat. Ich hätte noch viel mehr krasse Küchentipps. Und da hat er direkt einen hinterhergeschossen und da dachte ich, der ist wirklich gar nicht so schlecht und vielleicht funktioniert er sogar noch eher als sein Die Goku wächst wieder zusammen Tipp.
Dann nutze ich das doch. Achtung. Ja,
der Tipp für alle. Allgemein.
Thomas Normal Cool Edition.
Ja. Nee, er hat es ja direkt an uns alle geschickt, aber ich dachte, ich lese es jetzt einfach mal vor. Nennt sich der Schnellkühltrick. Um eine Flasche Bier oder Met in wenigen Minuten eiskalt zu machen, muss man sie nur in nasse Küchenrolle oder ein nasses Geschirrhandtuch einwickeln und dann in die Tiefkühltruhe tun. Durch das nasse Tuch wird das Bier in 5 bis 10 Minuten blitzschnell eiskalt.
5 bis 10 Minuten, ja.
Das ist schon ja nichts, ne?
Das ist schon schnell.
Das würde ja wirklich helfen, weil wir trinken ja gerne Met, wenn wir ehrlich sind.
Ja, hauptsächlich.
Und manchmal ist doch so, bevor wir so einen Podcast aufnehmen, suchen wir doch schnell mal noch eine Flasche Met. Und meistens findet man nur irgendwie was Warmes, weil irgendein Redakteur hat das in seinem Beistellschränkchen vergessen. Dann fragt man, ob man schnell die Flasche Met sich borgen darf, versucht die dann irgendwie noch runterzukühlen, aber meistens klappt nichts. Man trinkt dann einfach warmes Met, was einfach beschissen schmeckt.
Ja, so ein Feierabend-Met. Das ist bei uns hier. Das Bier wird eigentlich kaum genau. Getrunken. Es gibt auch einen Wegmet und so alles, was sonst, ja.
Aber meistens ist es immer so spontan. Ist ja nicht so, dass man den ganzen Tag darum plant. Meistens sagt man, ach, jetzt spontan so ein Wegmet. Wäre doch geil, wenn das eiskalt man hier genießen könnte. Und dann ist aber nie eins da. Ständig ist alles, was wir hier in der Firma finden, nur ich schnaub ruhig reinfragen. Okay. Nee. Trotzdem so. Also heute ist wirklich mehr, du isst die ganze Zeit, du schnaubst die ganze Zeit, zwischendurch trinkst du, glaube ich, schon deinen 17. Kaffee.
Na, ich habe heute mir denn direkt, ich habe 2 Tassen Kaffee mir direkt hierher geholt.
Ja, Basti und ich ziehen hier durch. Ich verzichte heute aufs Frühstück. Basti ist voll focused, konzentriert. Aber Frank hat da so ein halbes Buffet, hat er sich aufgebaut während der Aufnahme.
Menschliches Buffet. Ja. Frank liegt selber umringt, nackt von Brötchen.
Ja. Und dann schnaubt er ab und zu mal vor Freude, wie so ein kleiner Elefant.
Met.
Met. Ja, Met. Anywho, jedenfalls danke für diesen tollen Tipp. Das wird uns doch auf jeden Fall helfen, Frank.
Aber ist denn dein Tipp zu Ende?
Der Tipp ist zu Ende, aber das
probieren wir auf jeden Fall. Okay, mach mal zu Ende, ich hab dann was anderes.
Der Tipp für alle. Allgemein.
Ich habe das Gegenteil von einem Tipp allgemein.
Okay.
Aber kannst du noch mal abspielen, Frank?
Ja. Oh Gott.
Der Tipp für alle. Allgemein.
Reverse. Und zwar hatte ich bei mir zu Hause folgendes Problem. In meinem Badezimmer ist mein Abfluss verstopft.
Oha.
Ist euch das ein Begriff? Abfluss verstopft. Da kann alles Mögliche drin sein. Dann könnte man ja wahrscheinlich so eine Art, wie heißt das, Klempner? Klempnier? Nee,
gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht
abgeschafft worden, glaube ich.
Man kann eigentlich niemand mehr rufen, niemand will mehr Handwerk lernen.
Genau.
Und deswegen muss man sich selbst darum kümmern. Jetzt kann ich schon mal sagen, was nicht funktioniert. Also wenn der Abfluss selbst so verstopft ist, ist es wirklich so, ich mache den Wasserhahn auf und es geht gar nichts mehr durch. Es geht wirklich einfach nur nach oben, Havarie. Was schon mal nicht funktioniert, ist Essig reinmachen.
Funktioniert nicht.
Was auch nicht funktioniert, ist Backpulver und Essig zusammen.
Oh, gibt das nicht sogar Sprengstoff oder sowas im schlimmsten Fall?
Ja, es fängt komplett an zu blubbern. Ich habe das so ein bisschen aus dem Internet mir rausgeholt. Es fängt echt so eine chemische Reaktion an, wo ich denke, hey, hey, hey. Ja. Es ist tatsächlich so, dass bis auf das verstopfte Rohr ist alles andere weggeätzt. Also mein Haus ist auch nur noch halb zu sehen, aber dieses eine Rohr ist halt noch da. Ist noch
verstopft. Und verstopft immer noch.
Ja. Was außerdem nicht funktioniert, ist von einem Swiffer. Das ist mein eigener Ansatz. Das Swiffer-Ding vom abzumachen, dieses Staubding, und mit diesem Plastikgriff probieren, das sauber zu machen, geht auch nicht, weil der ist dann reingefallen und verstopft das Rohr jetzt noch mehr.
Ja, aber so ähnlich, so ein Gerät gibt's doch. Das habe ich mal irgendwo gelesen, was. Ich weiß nicht, ob da noch zu kommt.
Ich weiß nicht, also es ist so viel drin. Also es sind wirklich auf einem, ich weiß nicht, 15 Quadratzentimetern sind eigentlich 15 verschiedene Stoffe, die ich da jetzt reingepumpt habe. Teilweise ganze Lappen. Ja. Also ich weiß, ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr zu entstopfen.
Nee,
aber was soll ich machen? Weil mein großes Problem ist, ich kann das ja nicht benutzen. Ich habe nur noch einen weiteren Wasserhahn in der Küche.
Mhm.
Der hat aber nur brühend heißes Wasser. Das war schon immer so.
Ja.
Man macht's auf und es ist brühend heiß. Also wenn ich die Hände wäsche, muss ich vorher sagen, stopp, sie ätzen weg. Du hast nur noch so Fingerknochen, wenn du das machst. Ja, das heißt, ich muss aktuell die Hände immer in der Dusche waschen.
Das ist bei dem Anlass danach.
Ich muss auch sagen, ich könnte mir auch nicht anders helfen. Also eigentlich kannst du machen? Du kannst so ein Flatter-Absperrband um dein Waschbecken machen erstmal.
Das sind die Tipps, die ich haben möchte. Ja.
Genau. Dasselbe würde ich ehrlich gesagt auch für deinen Küchenwaschbecken empfehlen. Und dann musst du irgendwie versuchen, deinen ganzen Alltag halt irgendwie in die Dusche zu verlagern.
Es ist tatsächlich.
Man muss es dann so anpassen. Du holst halt alles dahin. Du holst dein ganzes Geschirr dahin. Stellst ja auch die Handseife neben die Dusche. Und ich weiß nicht, vielleicht.
Könntet ihr auf Fernsehen gucken?
Ja, natürlich. Ja. Schieb dir das alles rein und dann ist das jetzt da dein Ding.
Ja, genau.
Das habe ich auch immer, wenn ich Gäste habe, dass sie sagen, die sich doch so ein Glas Wasser oder so dann abends machen wollte, dann so, das Wasser, das ist ja brühend heiß.
Ja, stimmt. Ich scheiße. So,
ja. Und was machst du da? Was macht man nicht? Man muss doch einfach, lebt doch mit dem, was man hat. Man lässt es dann halt 2 bis 3 Stunden abkühlen.
Genau.
Oder man macht halt so ein Tuch drum und legt das Wasser 2 Stunden ins Eisfach, damit man es genießen kann.
So, und gemein, so geht's doch her. Das ist dann die letzte Variante. Du verwendest den aktuellen Tipp allgemein und kühlst das Wasser richtig hart runter.
Aber kann ich nicht irgendwie mit Unterdruck oder so irgendwie, ein Pömpel, das könnte ich noch, weil ein Pömpel ist für mich so 20er Jahre. Ich denke mir so, das kann doch nicht das letzte Gerät sein, dieser Stock mit diesem roten Propfen dran. Das kann nicht im Jahr 2023 das aktuelle Gerät sein, um etwas zu entstopfen.
Nee. Doch, aber es funktioniert immer noch.
Nein, das ist eine Gag-Erfindung gewesen. Das ist Quatsch. Spielshows, für Comics, für Comedy, Leute. Natürlich, wir haben auch, lustigerweise haben auch gerade wieder in der Staffel einen Pömpel dabei gehabt.
Ach, also
bei JKP7 gibt es wieder in einem Spiel, ich glaube in Show 2 oder 3, gibt es wieder einen Pömpel. Ja, den können wir dir geben. Aber das wird doch nur für Spiele verwendet.
Ja, das ist nur für Witze.
Wie soll denn mit einem Pömpel was funktionieren?
Dem fällt das auf den Kopf und so.
Dann hast du das da.
Ich habe selber schon Pömpel verwendet, auch im Studio in München, und es funktioniert.
Wie?
In welchem Zusammenhang?
Beim Catering.
Als Löffel. Nee, also im Studio in München, da steht doch überall an den Toiletten, bitte nur ganz wenig Papier benutzen, verstopft alles ganz schnell.
Oh, warte, wir kommen jetzt hier in so eine Richtung, da waren wir schon mal.
Da haben wir auch eine Regel.
Geht es jetzt ums Geschäft? Also alles Waschbecken geht noch, alles dahinter ist verboten, Frank.
Frank will heute wirklich alle Regeln brechen, die er selber aufgestellt hat. Jetzt kommt er noch mit einer riesen Story um die Ecke.
Nee, gar nicht. Ich bin nur reingegangen in diese Toilette und da war das schon verstopft. Und da wollte ich halt mich drum kümmern.
Okay.
Grenze. Naja, auf jeden Fall, wenn dann so ein Pömpel.
Du willst mir nicht erzählen, Frank. Also, Tobi, wir piepen jetzt ganz viel von dieser Unterhaltung.
Ja, genau. Aber
du willst mir nicht erzählen. Du kommst also rein in ein komplett voll Klo.
Nein.
Es ist verstopft von oben bis hinten mit fremder und dein erster Gedanke ist, ach, ich habe vorhin den Pömpel gesehen. Komm, ich entstopfe hier die fremdvoll Toilette. Einfach so. What the fuck?
Dann bin ich da. Hab ich mir den Pömpel geholt?
Kann das nicht glauben, ey. Die Idee kommt, das zu benutzen, einen Pömpel.
Naja, aber ich hatte ja keine andere Möglichkeit. Ich musste ja irgendwas machen. Und dann kennt man aus Filmen und aus Comics, kennt man diesen Pömpel. Und dann habe ich das probiert und das funktioniert ja. ja wirklich.
Und da hast du aber mit dem Stiel dann da reingepiekt oder was?
Nein, man muss doch denn so, man macht da denn so, also so einen Unterdruck erzeugt man doch denn durch diesen
Pimpel. War doch so ein riesiges, gigantisches Hufeisenmagnet, Frank, womit du vielleicht auch das Ding hättest verweisen
können. Es klingt vollkommen unrealistisch. Also ich würde im Leben mir nicht trauen, sowas zu verwenden, Basti. Also das würde ich auf keinen Fall empfehlen.
Ja, aber was mache ich denn jetzt? Ich kann doch jetzt nicht einfach so weiterleben. Ich muss es doch irgendwie da rauskriegen. Ja, musst vielleicht fange ich mal an, das Ding einfach selber auseinanderzubauen. Das wird, glaube ich, das Richtige sein.
Boah, da würde ich aber jetzt schon mal alle Mieter an deinem Haus warnen, ey. Das
nee, ich habe schon angefangen und es ist auch schon halb kaputt. Also ich habe wirklich, das halbe Ding ist schon Schrott. Das muss ich schon selber abdichten. Naja,
vielleicht kann man doch, aber vielleicht kann man ja wirklich mal, aber auch hier einfach den Podcast auch mal wirklich nutzen, um ernsthaft nach Hilfe zu fragen. Kann man mal machen. Kannst du sagen, gibt es unter uns noch Leute, die doch einen Handwerksberuf, also was Vernünftiges gelernt haben, im Gegensatz zu uns, und vielleicht mal bei dir vorbeikommen und das da mal entpömpeln? Weil ich würde sonst ja wirklich sagen, du kannst das abflexen noch, das ganze Ding zustopfen und eine Kommode vorstellen, aber dann hast du halt kein Waschbecken mehr.
Ne? Ja, oder blöd. Zumauern, den Teil des Badezimmers zumauern und dann einfach Neues reinbauen.
Ja. Stimmt. Den ist rein, genau. Der ist verloren, ja.
Der Teil der Wohnung ist einfach, den muss man aufgeben.
Ja, das muss man akzeptieren. Ja. Ist doch manchmal so, ne? Ist wie Schwund, mit der Wüste Schwund. Gobi, ja, ist Schwund. Ja. Die Wüste Gobi dehnt sich ja auch mal mehr aus, da bringt es auch nicht mehr die noch zu Wässer. Da muss man sagen, okay, ist Wüste, tschüss. Ja, aber gut, vielleicht erbarmt sich ja wirklich einer und sagt, Mensch Basti, ich kann dir da helfen, ich habe da doch noch andere Tricks, als das ganze Bad aufzugeben.
Oder die Wohnung.
Das kann man noch machen. Und ansonsten, wir müssen jetzt auch los, also ich muss zumindest los, Leute. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich muss jetzt gleich ins Studio piesen. Deshalb vielleicht auch noch mal kurz der Hinweis. Heute ist ja Folge 149. Ja. Nächste Woche ist also schon wieder Staffelfinale. Wir haben gesagt, wir feiern ein kleines, intimes Jubiläum, aber wir würden trotzdem Fragen beantworten. Deshalb zusätzlich zu den Klempnern, die sich hoffentlich melden, schickt uns gern jede Menge Fragen zu unserem Staffelfinale. Wir sind wieder antwortig drauf. Am besten per, hier, wie heißt das, Instagram, ne? Auf unserer Instagram-Seite.
Genau, ich habe mir schon ganz viele Antworten bereitgelegt, ich brauche nur die passenden Fragen noch dazu.
Wir machen es mal so rum.
Genau. Ja,
ihr müsst also die richtigen Fragen zu den Antworten schicken, die Frank sich schon bereitgelegt hat.
Ja, genau, also passt das ja nicht. Aber ich habe mir jetzt überlegt, ich würde gerne immer nach am Ende so einer Folge würde ich fragen, wie es euch gefallen hat, diese Folge. Hat es euch Spaß gemacht?
Ich möchte die Antwort verweigern. Ja. Es schleppt das so unnötig raus.
Ja, weißt du,
die Leute sind mit dem Finger schon auf dem Ausknopf. Also endlich haben wir es geschafft. Bis hier und jetzt meandert das hinten raus. Da müssen
mit einem Blitz und einer Explosion rausgehen.
Ja, genau. Okay. Muss sofort ganz schnell Tagline, damit auch mit der Tagline, das ist nämlich immer, ich weiß immer, warum das so peinlich ist, weil wir es dann immer noch mal so groß ankündigen. Mal so eine riesen Rampe.
Ja, muss einfach sagen, wir küssen unsere Ohren und sagen, machen wir mal wieder das. Das ist der Fehler.
Das aber ich mache ich das so alleine. Das mir hat Spaß gemacht. Basti, du hast heute tolle Sachen erzählt. Du warst heute richtig on fire, das hat mir gefallen. Vielen Dank.
Ja, okay. So. Wir küssen eure Ohren. Ja, siehst du, schnell raus, ohne ankündigen. Peng! Jetzt sind die Leute denken, ach, hätte ich gerne noch mehr gehört. Aber nicht nach hinten so austropfen lassen.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Mhm. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay King.
Also, ja,
es ist, ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept. Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber es ist
nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify...
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.